Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im 50. Kapitel des ersten Buchs Mose, das Ende der Josefsgeschichte. Ich lese von Vers 15 bis Vers 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bösheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Und nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es, Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Vater, segne dein Wort an uns und gib uns ein Wort für unser Herz. Liebe Gemeinde, wir haben jetzt zwei Geschichten gehört, zwei der schönsten Geschichten, wie gerade gesagt wurde. Ich denke, Sie kennen die Josefsgeschichte noch sehr gut, vielleicht noch aus der Zeit der Kinderkirche. Josef, der von seinem Vater Jakob mehr geliebt wurde als alle anderen Brüder, auf den seine Brüder neidisch geworden sind und ihn schließlich töten wollten, den sie dann letztlich nach Ägypten verkauft haben. Dieser Josef hat viel erlebt im Hause des Potiphars, im Gefängnis und schließlich als Walter am Hofe des Pharaos in Ägypten. Viel Leid, aber auch viel Bewahrung und viel Führung Gottes. Und letztlich geht die Geschichte doch gut aus. Ein Happy End. Wir lesen: Josef redet freundlich mit seinen Brüdern. Er redet freundlich mit ihnen, nachdem sie ihm so viel Böses angetan haben. Die Geschichte hat ein Happy End. Wie geht es Ihnen mit der Geschichte? Mögen Sie Romane oder Filme, bei denen es am Ende gut ausgeht? Wenn zum Beispiel in einem James-Bond-Film James Bond am Ende die Bösen besiegt und als strahlender Held dasteht und alles ist gut? Wenn in einem Liebesfilm der große Held seine Traumfrau am Ende doch bekommt und sie zusammen glücklich leben bis ans Ende ihrer Tage? Oder ist Ihnen das vielleicht ein bisschen zu unrealistisch, zu weit weg von der Realität? Vielleicht denken Sie sich: Naja, im Film ist das ja schon möglich. Aber wie oft gibt es im eigenen Leben das Happy End? Vielleicht dann doch nicht. Ich mag Geschichten, die kein Happy End haben. Wo man das Buch nicht einfach am Ende weglegen kann und sagen kann: Jetzt ist alles gut, alles hat sich gelöst, wir können fröhlich sein und zufrieden. Ist ja doch nochmal gut ausgegangen. Ich mag Geschichten, die einem nachgehen, wo man danach selber gefordert ist zu überlegen: Wie hätte ich an der Stelle gehandelt und wie hätte ich vielleicht das tragische Ende vermeiden können? Eines meiner Lieblingsbücher ist von Cormac McCarthy. Er hat das Buch geschrieben No Country for Old Men, zu Deutsch: Kein Land für alte Männer. Es schildert einen einsamen Cowboy im Wilden Westen und der heutigen Zeit und einen Sheriff, der versucht, diesen Cowboy zu unterstützen in seinem Kampf gegen die Drogenmafia. Es wird geschildert wie ein klassischer Western. Und doch plötzlich, ich will Ihnen jetzt nicht zu viel verraten, falls Sie das Buch nochmal lesen wollen, aber so ungefähr nach 2/3 des Filmes stirbt der Held. Er stirbt einfach. Er wird erschossen von der Drogenmafia und das Böse siegt. Und das Böse siegt. Der Sheriff geht dann in den Ruhestand, sitzt auf seiner alten Farm, auf seiner alten Ranch mit seiner Frau und erzählt von seinen Träumen, wie er sich alles vorgestellt hätte, was sein Lebenstraum war, und muss für sich selber eingestehen, er ist gescheitert. Er hat verloren. Die Bösen sind davonbekommen. Vielleicht ist diese Geschichte doch oft näher an dem, was wir erleben, näher an unsere Realität. Liebe Gemeinde, ich will Sie fragen, was ist Ihre Geschichte? Was ist Ihr Lebenstraum? Blicken Sie vielleicht auf ein langes und erfülltes Leben zurück? Erkennen Sie, wenn Sie zurückblicken auf Ihre Geschichte, Gottes Eingreifen, Gottes Wirken, seinen Segen auf der Geschichte? Können Sie für sich sagen, aber Gott hat alles zum Guten geführt, wie es Josef sagen kann am Ende seines Lebens? Oder ist es vielleicht auch anders? Ist vieles ausgeblieben von dem, was Sie sich erwünscht haben? Ist vieles unerfüllt? Stellen Sie sich die Frage, warum geht es nicht mir so wie diesem Josef? Welche unserer Träume und Wünsche stehen denn noch aus? Was erhoffen wir uns von der Zukunft? Josefs Brüder gedachten es, Böse zu tun. Gott aber gedachte es, gut zu tun. Haben Sie Erfahrungen machen dürfen? Haben Sie diese Zuversicht, die Josef hat, in Sorgen und Nöten Ihres Lebens? Vielleicht bei Kollegen auf der Arbeit, die Ihnen einfach nur Steine in den Weg werfen, bei Nachbarn, die einfach nur auf Streit aus sind, vielleicht sogar mit Verwandten oder Geschwistern oder Eltern, die Ihnen zur Last fallen und Sie doch irgendwie ständig oder wenigstens sehr häufig sehen. Menschen, die einfach nur böse sind, die uns im Weg stehen, die Gewalt und Terror wollen. Vielleicht jetzt auch bei diesen Protesten gegen die G20 in Hamburg, wo einfach ein wütender Mob von brutalen Randalierern die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt haben. So auf jeden Fall das Gefühl aus den Medienberichten. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so schreit meine Seele zu dir, Herr, mein Gott. Das haben wir gebetet in Psalm 42. Und ich kann mir nur zu gut vorstellen, dass Josef mit ähnlichen Worten gebetet hat, als er geschrien hat in der Zisterne, als er nach Ägypten verschleppt wurde und auf dem Sklavenmarkt angeboten wurde, als er im Gefängnis saß und er vergessen wurde von den Menschen, denen er geholfen hat. Josef hatte große Träume über sein Leben. Wir lesen es am Anfang von der Geschichte, die Träume mit den Ehren, die sich vor ihm verneigen. Und diese Träume haben sich auch erfüllt bei Josef. Aber sicherlich nicht in der Weise, wie er es sich gedacht hat, wie er es sich ausgerechnet hat. Vieles hat er sich wohl anders vorgestellt, als es gekommen ist. Und viele Male hat er sich wohl von Gott verlassen gefühlt und den Menschen, die böse an ihm gehandelt haben, ausgeliefert. Gott ruft uns in ein Leben mit ihm, in seinen Segen und unter seine Führung. Aber liebe Gemeinde, ich glaube, wir verwechseln dieses Leben unter Gottes Führung oft mit unseren Wunschvorstellungen und unseren Bildern, unseren Träumen von dem Leben. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal in einem guten Sinne enttäuscht, dass er uns führt, aber nicht immer, wie wir es wollen. Manchmal führt er uns in die Wüste, manchmal führt er uns in die Einsamkeit oder ins Gefängnis. Manchmal führt er uns durchs finstere Tal. Und wir sind gefragt, wollen wir diese Führung Gottes für unser Leben annehmen? Wollen wir uns von Gott führen lassen, auch wenn es nicht rosig ist, auch wenn unsere Träume vielleicht nicht erfüllt werden, auch wenn es vielleicht ganz anders kommt, als wir uns das erhoffen und ausmalen? Ich glaube, das ist wirklich eine ernste Frage. Wollen wir uns von Gott führen lassen und wollen wir unsere eigenen Träume, unsere eigenen Wunschvorstellungen aufgeben und unterordnen? Leben unter Gottes Führung. Wollen Sie das? Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Wir hatten es vorher von der Gemeinschaft. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr die Gebot erfüllen. Und wir sehen, wie Gemeinschaft brüchig ist, wie schnell Gemeinschaft zerstört werden kann, wie schnell Vergebung notwendig ist, um Gemeinschaft wiederherzustellen. Und da stellt sich doch die Frage, wie bekomme ich Vergebung? Wie erreiche ich das? Dass Beziehungen heil werden können, dass Gräben zugeschüttet werden können. Josefs Brüder hatten große Angst, weil Jakob gestorben ist, ihr Vater. Und jetzt fürchten sie sich, dass Josef die Gelegenheit ergreift und sich an ihn rächt. Das ist die Ausgangssituation in unserer Geschichte. Der Vater ist weg. Der die Gemeinschaft vielleicht so zusammengehalten hat in dieser großen Spannung, ist jetzt gestorben. Was nun? Spätestens jetzt ist diese fröhliche Kinderkirchenatmosphäre aus dieser Geschichte endgültig raus. Es geht um Leben und Tod. Bin ich denn an Gottes Statt? Antwortet Josef den Brüdern. Und Gott ist der Richter. Letztlich weist zwar Josef dieses von sich weg, aber es macht uns klar, worum es hier geht. Damals waren die Brüder die Stärkeren. Sie waren zu zehnt. Jetzt hat Josef den Pharao und den ganzen Hofstaat hinter sich. Wie können die Brüder Vergebung für ihre Sünden bekommen? Fragen sie sich. Wie kann der Familienfrieden vielleicht sogar wiederhergestellt werden? Vielleicht fragen auch wir uns, wo wir selber schuldig geworden sind an anderen Menschen, wo wir schuldig geworden sind vor Gott und wie wir dafür Vergebung finden, wie wir Frieden finden mit den Menschen, die uns umgeben, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserer Arbeit. Und wie finden wir Frieden mit Gott? Und kennen Sie die Geschichten von Menschen, nachdem sie gottlos gehandelt haben und ausschweifig gelebt haben und einfach ihren Trieben nachgegangen sind? Und die dann plötzlich auf einmal innehalten und umkehren und sagen, ich habe gesündigt, ich habe meine Schuld erkannt, ich bin von Herzen demütig und will Buße tun. Und die dann umkehren und genau dies sagen und ihre Schuld vor Gott und den Menschen bekennen und inbrünstig darum bitten, dass ihnen vergeben wird und sie Vergebung erlangen und diese Geschichte groß ausschmücken und erzählen. Kennen Sie solche Geschichten? Wurden solche Geschichten Ihnen schon erzählt? Ich kenne diese Geschichten sehr gut. Ich habe solche und andere Geschichten schon häufiger gehört. Doch manchmal frage ich mich bei diesen Geschichten, ob sie wirklich ehrlich sind, ob sie viel mit der Wirklichkeit zu tun haben. Ich glaube, wir haben heute zwei solche Geschichten aus den Bibeltexten gehört, die vielleicht auf den ersten Blick so klingen, als wären da die großen Glaubenshelden, die in ihrem Scheitern erkannt haben, dass sie schuldig sind, dass sie falsch gehandelt haben und umgekehrt sind. Aber ich glaube, dieses Bild hält auf den zweiten Blick nicht wirklich stand. Denn liebe Gemeinde, warum kommt denn der verlorene Sohn zu seinem Vater zurück? Kommt er zurück, weil er erkannt hat, es war falsch, was er getan hat? Weil er gemerkt hat, es war falsch, dass er sein Erbe eingefordert hat, noch vor dem Tod, dass er ihn riskiert hat, vor der ganzen Welt? Liebe Gemeinde, warum kommt denn der verlorene Sohn zurück? Und warum schicken denn die Brüder einen Boten zu Josef und bitten ihm Vergebung? Weil sie tief im Innern erkannt haben, dass ihr Tun schlecht war, dass sie gesündigt haben und dass sie Buße nötig haben? Vielleicht haben sie ja wirklich etwas von der Notwendigkeit der Buße erkannt. Aber meiner Meinung nach erfahren wir davon in den Geschichten eigentlich nicht wirklich etwas. Ich frage Sie noch einmal. Warum kommt der verlorene Sohn zurück zu seinem Vater? Er kommt zurück, weil er Hunger hat. Und warum kommen die Brüder und schicken einen Boten zu Josef? Weil sie Angst haben um ihr Leben. Ich glaube, das ist erstmal relativ klar der vordergründige Grund. Sie stehen in einer tiefen Not und haben Angst und versuchen irgendwie noch etwas rumzubiegen. Und ob ihr Bekenntnis, dass sie beide vorbringen und das von beiden eigentlich nicht wirklich gehört wird, wirklich so ernst gemeint ist, wissen wir nicht. Ich will auch niemand absprechen, der eine solche oder eine ähnliche Geschichte erzählt, dass es wirklich ernst gemeint hat. Aber ich glaube, dass in Wirklichkeit die Geschichten oft wohl anders sind. Und wieder sind wir bei der Frage, wie bekomme ich denn Vergebung? Und ich glaube, dass die einzige Antwort auf diese Frage kann sein, Vergebung bekommen wir geschenkt aus Liebe. Warum halten Sie eine lange Rede über Ihre Schuld und versuchen damit Vergebung zu überzeugen? Sie haben ein falsches Bild von Ihrem Gegenüber. Das wird in unserer Geschichte sehr klar. Sie wissen nichts von der Liebe. Oder zumindest sind sie nicht sicher, ob sie geliebt werden. Sie sagen zu sich, Josef könnte uns Gram sein und sich an uns rächen. Und der Vater hätte allen Grund, böse zu sein mit seinem Sohn. Und Josef muss weinen, als er die Botschaft der Brüder erhält. Er erkennt, dass sie Angst vor ihm haben und dass sie ihm nicht vertrauen können. Dass die Beziehung nicht wiederhergestellt ist, was sich Josef eigentlich erhofft hat. Und aus Liebe zu seinen Brüdern redet er freundlich mit ihnen. Josef will keine Knechte haben, die vor ihm niederfallen. Davon hat Josef mittlerweile genug. Und auch der Vater in der anderen Geschichte will keinen weiteren Knecht auf seinen Feldern haben. Josef will seine Brüder zurück, der Vater will seinen Sohn zurückhaben, weil er sie liebt. Und nur, weil er sie liebt. Gott lädt uns ein, seine Töchter und Söhne zu werden. Er schenkt uns die Vergebung und nimmt uns so an, wie wir sind. Und es gibt nichts, was wir dazu tun können, dass wir seine Vergebung verdienen. Und weil Gott uns so über die Maßen liebt, bietet er sie uns an. Wir Schwaben haben manchmal ein Problem damit, Geschenke anzunehmen und Einladungen anzunehmen. Wenn wir ein Geschenk bekommen, dann passiert es vielleicht auch öfters mal, dass man sich aufschreibt ganz genau, was wir denn als Geschenk bekommen haben und vielleicht auch den Wert. Weil dann muss man es wieder zurückschenken bei der nächsten Gelegenheit. Oder wenn wir eingeladen werden, müssen wir uns gleich mal überlegen, ja, dann soll ich doch den auch wieder zurück einladen. Und so ist es bei Gott nicht. Gott will uns seine Liebe schenken und er will uns einladen in die Gemeinschaft mit ihm. Und es gibt nichts, das wir tun können, es zu verdienen. Und es gibt nichts, das wir tun können, es ihm zurückzuzahlen oder dem würdig zu leben, dass wir es uns nachträglich verdienen wollen. Einfach, weil er uns liebt, so wie wir sind und weil wir immer mit allem, was uns von ihm trennt, zu ihm zurückkommen können. Und gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass solch eine Liebe und solch eine erfahrene, empfangene Vergebung folgenlos bleiben kann. So eine Liebe strahlt weiter. Vor einigen Jahren hatten wir eine Kinderbibelwoche und haben den Kindern Geschichten erzählt von Jesus aus der Bibel. Und viele Geschichten waren spannend für die Kinder, waren lustig für die Kinder und sie haben sich gefreut, dass wir ihnen diese Geschichte vorgestellt haben. Aber eine Geschichte hat die Kinder ganz besonders berührt. Es war die Geschichte, die in der Lutherbibel überschrieben ist mit der Schalksknecht. Oder diesem Knecht, der eine große Schuld dem König schuldig ist. Und er geht zum König und bekommt seine ganze Schuld erlassen. Und dann geht er hin und fordert diese kleine Schuld, die ein anderer Knecht bei ihm hat, völlig unbarmherzig zurück. Und die Kinder, erste, zweite, dritte Klasse, haben diese Geschichte sofort verstanden und haben sofort gemerkt, dass dieses Verhalten völlig unangemessen ist und völlig unangebracht ist. Und sie waren richtig entrüstet und richtig sauer auf diesen Knecht, dass er so gehandelt hat. Und es ist völlig unverständlich, wie man so handeln kann, nachdem man so eine Gnade empfangen hat. Und auch hier ist, glaube ich, wieder das Problem, dass das Bild falsch ist von dem Knecht. Das ist sein Bild vom König. Der Knecht denkt sich hier, ja, okay, dieses Mal war der König gnädig, aber nächstes Mal, was ist denn nächstes Mal, wenn er wieder seine Schuld fordert? Wird er dann wieder so gnädig sein? Wird er wieder vergeben? Und wieder und wieder? So kann der König doch nicht sein, dass er immer und immer wieder vergibt. Liebe Gemeinde, geht es uns auch manchmal so, dass wir uns nicht vorstellen können, dass Gott uns immer und immer und immer wieder vergibt und dass wir alles daran tun, doch das nächste Mal heilig und gerecht vor ihm zu stehen, weil wir es geschafft haben. Und wir dann vielleicht Angst bekommen, weil wir es wieder doch wieder nicht geschafft haben. Liebe Gemeinde, Gottes Liebe zu uns hört nicht auf und sein Erbarmen hat keine Grenzen. Und mit allem, was uns belastet, uns von ihm trennt, dürfen wir zu ihm kommen und es vor ihn hinlegen. Und egal, wie oft wir schon seine Vergebung erbeten haben, Gott ist treu und Gott vergibt gerne. Und er wartet auf sie, bis sie wieder zu ihm kommen und mit ihm reden, und bis er seine Familie bei sich versammelt hat und bis das große Fest gefeiert werden kann, weil alle da sind. Und die Liebe Gottes, die größer ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.